Im Internet, kluges Internet, habe ich eine Definition gefunden von Gebet. Christen sprechen durch verschiedene Gebete zu Gott. Es gibt Gebete mit festen Formulierungen. Dazu gehört das Vaterunser aus der Bibel. Außerdem beten viele Christen mit ihren eigenen Worten zu Gott. Je nach ihrem Anliegen beten Gläubige auch ein Glaubensbekenntnis und ihrem Gott zu ehren und zu preisen und sich zu ihm zu bekennen. Manche Christen knien sich zum Beten hin. Viele falten dabei die Hände, vor allem in der Kirche. Andere tun das nicht. Eine Vorschrift für eine Gebetshaltung oder einen bestimmten Ort gibt es in dieser Religion bei den Christen nicht. Ich habe eine Geschichte gefunden, ein etwas anderes Gebet. Es war einmal ein Gaukler, der über viele Jahre hinweg sein Publikum stets mit den kühnsten Kunststücken und traumhaftesten Darbietungen begeistert hatte. Als er eines Tages des Herumziehens müde geworden war, spendete er all sein Hab und Gut einem Kloster und bat den Abt um eine Aufnahme in den Orden. Doch ihm war nicht nur die Mönchskutte fremd. Er haderte bald mit dem gesamten Klosterleben. Sein Herz wurde von tiefem Gram erfüllt. Er konnte weder lesen noch schreiben und auch die lateinischen Gebete und Lieder waren ihm unverständlich. Er fühlte, dass er hier fehl am Platze war. Immer, wenn fortan die Glocke zur Messe läutete, schlich er sich zu einer abgelegenen Kapelle und legte dort die Mönchskutte ab. In seinem bunten Gauklergewand wirbelte er singend und tanzend durch die ganze Kapelle, um Gott zu erfreuen. Ein Mönch, der ihm heimlich gefolgt war, holte den Abt herbei, damit er den Gaukler in seine Schranken weise. Durch das Fenster beobachteten sie den Mann in seinen bunten Kleidern, wie er voller Inbrunst mit Leib und Seele sang und tanzte. Unermüdlich lief er auf Händen durch die Kapelle und schlug Räder und Saltos. Er drehte sich im quirligen Schwung mal nach links und mal nach rechts und rundherum. Erst als der Gaukler sich atemlos und erschöpft niedersetzte, kam der Abt auf ihn zu. Der Mann erschrak zutiefst und fiel ehrfürchtig vor dem Abt auf die Knie. »Ich weiß, dass ich ein schlechter Mönch bin. Anstatt mit euch zu beten, habe ich getanzt und meine Lieder gesungen. Ihr habt recht, wenn ihr mich aus dem Kloster verbannt.« Doch zu seinem Erstaunen verneigte sich der Abt vor ihm. »Mit deiner Art zu beten sprichst du eindringlicher zu Gott, als wir es tun. Unsere Gebete werden nur von den Lippen geformt. Aber deine Frömmigkeit kommt aus dem Herzen. Bitte bleibe bei uns.« Ich mag dieses Lied. Ich finde es so ehrlich und ich finde mich da auch wieder. Ich habe auch nicht immer Lust zu beten, aber reden geht immer. Ja, das Gebet, das die Mutter aller Gebete, weiß ich nicht, kann man eigentlich so nicht sagen, weil es heißt Vater unser. Ja, aber das wollen wir jetzt miteinander beten, weil das ist das Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat. Es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht und wir miteinander das Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor der Predigt möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass wir mit dir reden können. dass du uns hörst und unser Gebet nicht verwirfst. Danke, dass du zu uns redest, lieber Herr und Heiland, und dass du das jetzt auch hier im Gottesdienst tun willst. Ich bitte dich, dass du meine Worte formst und dass du durch diese Worte Zugang findest zu den Geschwistern hier und dass jeder das, was er braucht, um ja, weiterzukommen auf dem Weg mit dir. Danke dafür. Amen. Frage am Anfang. Seid ihr gerne in die Schule gegangen? Okay, ihr seid schön ehrlich. Nicht einer? Dann bin ich doch nicht so ein Exot. Ich bin auch nicht gerne in die Schule gegangen. Für mich war die Schule eher eine lästige Pflicht. Meine Freundinnen in der Schule zu treffen, das ging euch wahrscheinlich genauso, das war gut. Oder nachher, nachdem man ein bisschen älter war, den Jungs dann hinterher gucken auf dem Pausenhof oder mal so ein bisschen zwinkern, das war auch gut. Aber der Unterricht, Hausaufgaben, Prüfungen, das hätte für mich nicht sein müssen. Klassenarbeiten, ach nee. Manchmal bin ich wirklich erstaunt, dass trotz fehlender oder flüchtiger Hausaufgaben, die ich nur so im Bus dahin gekritzelt habe, oder ich muss ehrlich gestehen, ich war auch ein partieller, nicht ein chronischer, aber ein partieller Schulschwänzer, und trotzdem habe ich es geschafft, dass ich einen Schulabschluss habe. Und der ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe den Spruch meiner Eltern gehasst: Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Ich habe den bei unseren Kindern nie benutzt. Und nun gehe ich wieder selber in die Schule. Und zwar ganz freiwillig, um für das Leben zu lernen. Ich gehe in diese Lebensschule jetzt seit gut 35 Jahren und ich habe viele Schulkameraden, hier und auf der ganzen Welt. Jeden Sonntag drücken wir zusammen die Schulbank. Wir haben den besten Lehrer, den man sich überhaupt vorstellen kann. Der weiß einfach alles. Und weil bei ihm das Lernen so viel Spaß macht, machen viele dieser Christusschüler auch noch Homeschooling und lernen jeden Tag zu Hause. Unserem Lehrer gehen nie die Antworten aus. Man merkt ihm seine Begeisterung für das, was er zu sagen hat, an und für seinen Auftrag. Außerdem versorgt er seine Schüler mit dem besten Schulmaterial, das es überhaupt gibt. Und das Beste: Die Versetzung ist niemals gefährdet. Vor mehr als 2000 Jahren sind viele Menschen mit Jesus umhergezogen, die Jünger. Sie wollten von ihm hören, ihm zuhören, lernen und sicher auch das ein oder andere Wunder erleben. So ist es auch da gewesen, an der Stelle, an dem Vers, der mich zu dieser Predigt inspiriert hat. In Lukas 11, in den Versen 1 und 2, lesen wir: Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihn einer seiner Jünger an: Herr, lehre uns beten. Danach geht der Vers dann natürlich noch weiter. Die Jünger von Johannes und so weiter und so weiter. Aber darum soll es in meiner Predigt hier nicht gehen. Wenn wir uns die Situation einmal bildlich vorstellen: Jesus, der strahlende Stern in der Gruppe, der Anführer, der sagte, wo es lang geht, und durch dessen Wort Verkrüppelte an Leib und Seele gesund wurden. Die Schüler von Jesus, und zu der Zeit waren es schon mehr als 70, erlebten Wunder über Wunder. Und sie erlebten, welche Kraft seine Worte hatten. Jesus lehrte in der Synagoge und die Menschen liefen ihm in Scharen nach. Jesus leitete seine Jünger an und ab und zu, so lesen wir, zog er sich von der Menge zurück, um zu beten. Beten, das merkten die Jünger ganz schnell, spielt im Leben von Jesus eine wahnsinnig große Rolle. Wir lesen, dass er sich zurückzog, dass er früh des Morgens aufstieg, um auf einen Berg zu gehen und zu beten. Ja, beten ist wichtig für Jesus, das spüren die Jünger. Und dieser mutige Jünger, ich finde ihn mutig, den Namen wissen wir nicht, aber ich finde ihn mutig, weil er spricht das aus, was vielleicht die anderen alle denken. Was hat es nur mit diesem Beten auf sich? Jesus, zeige uns doch, wie wir beten können. Jesus betet so anders, als wir es gewöhnt sind. Das wollen wir auch. Vielleicht auch die geheime Frage, lieber mal nachfragen, damit wir auch nichts verkehrt machen. Wir wollen ja keine Fehler machen, ne? Wie gesagt, ich finde die Frage von dem Jünger sehr mutig und auch sehr sehnsuchtsvoll. Mutig, weil er mit der Frage preisgibt, dass er nicht alles weiß, dass er einen Mangel hat, dass er vielleicht doch nicht der Musterschüler ist. Zumindest nicht, was das Beten anbelangt. Die Jünger beten zwar, aber offensichtlich fehlt da was. Und dieses Fehlen weckt die Sehnsucht in unserem Jünger. Er möchte beten, wie Jesus betet. Für mich ist der Jünger da ein Vorbild. Ein Vorbild, weil er mich mutig macht. Und er könnte uns auch alle mutig machen, unsere Defizite, unser Mangelndes vor Jesus auszusprechen und sehnsuchtsvoll von ihm zu erwarten. In unserer Geschichte reagiert Jesus da auch nicht ungehalten. Oder ist genervt. Ach, du schon wieder. Nein, so wie ich das sehe und interpretiere, freut sich Jesus wahrscheinlich sogar über diese Herzensfrage und gibt den Jüngern und uns auch ein Musterbeispiel an Gebet. Sozusagen ein mustergültiges Gebet. Wir kennen es alle und wir haben es eben zusammen gebetet. Ich will nicht viel darüber reden, nur eines, aber etwas ganz Entscheidendes will ich zum Weiterdenken mitgeben. Direkt im ersten Satz, in der Anrede, ist etwas kolossal Wichtiges, was wir für unser Gebetsleben lernen können und sollen. Jesus beginnt das Gebet mit: Mein Vater im Himmel, unser Vater im Himmel, mein Vater. Mein Vater, der mich gewollt hat, der mich gemacht hat, der meinen Namen kennt. Geht's noch näher? Noch persönlicher? Ich finde nicht. Die Worte richten sich nicht an einen fernen, distanzierten, unnahbaren Gott oder gar an einen Despoten, sondern an Gott, den Vater. Göttlich, ja natürlich auch. Das kommt dann im nächsten Vers. Aber zunächst mal ganz, ganz, ganz nah. Als Vater. Und zwar als perfekter Vater. Wir haben einige Väter hier unter uns. Aber was wir alles haben, wir sind Kinder. Und wir haben alle einen Vater, einen leiblichen Vater. Menschliche, genetische Väter sind leider keine perfekten Väter. Viele, und ich kenne auch ein paar, viele sind wirklich sehr gute Väter. Gute Väter oder bemühte Väter. Manche Väter machen es weniger gut oder weniger engagiert. Und einigen Papas fehlt das Vatergehen vollkommen. So einen Vater hatte ich auch. Wenn wir so einen Vater hatten, der es nicht ernst gemeint hat oder nicht gut gemacht hat, dann leiden wir oft daran, dass wir ein gestörtes Vaterbild haben, auch Gott gegenüber. Aber Gott hat die Liebe, die Kraft, den Willen, die Macht, das zu ändern und zu heilen. Er ist der perfekte Vater. Irdische Väter Und auch irdische Mütter sind nie perfekt. Sie sind nicht allwissend, auch wenn sie manchmal so tun. Sie sind nicht allmächtig. Sie sind auch vor allen Dingen nicht allgegenwärtig und können ihre Kinder bewahren. Aber unser Vater im Himmel, der ist all das. Und zu ihm dürfen wir vertrauensvoll kommen und ihm sagen, was uns so beschäftigt. Ich mag dieses Lied. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als ein Kind laufe ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir bin ich zu Hause. O mein Vater, ich liebe dich. Diese Worte berühren mich jedes Mal sehr. Und es beschreibt eine wunderbare Beziehung. Nähe, Geborgenheit, Vertrauen. Das ist es, was die Jünger als erstes im Gebet bei Jesus lernen. Als sie nach dem richtigen Gebet fragen, lehrt er sie: Gebet ist das Gespräch mit dem Vater, mit dem Vater, der das Kind bedingungslos liebt. Und das Kind liebt den Vater. Vertrauen, Nähe, Geborgenheit. Eigentlich kann da ja nichts so Schweres dran sein. Und trotzdem weiß ich, dass es kolossal schwer ist. Wir, oder zumindest ich, tue mich damit sehr schwer. Wir wünschen uns ein erfülltes Gebetsleben und dümpeln irgendwo im Nirgendwo. Philipp Yancey schreibt in seinem Buch Beten von einer Internetumfrage, die sein Verleger für ihn gemacht hat. Die Frage war: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Gebetsleben? Das Ergebnis: Von 637 Personen, die sich beteiligt haben, waren nur 23 Personen mit ihrem Gebetsleben zufrieden. Das ist weniger, ich habe es nachgerechnet, als 4%. Demnach wäre hier im Raum keiner mit seinem Gebetsleben zufrieden. Ich finde, das ist traurig. Nur 4% empfinden, dass sie einen guten Zugang zum Gebet haben, dass ihr Gebet bei Gott ankommt und dass es fließt. 96% dagegen haben das Empfinden, dass ihr Glaubensleben, was das Gespräch mit Gott betrifft, noch ganz viel Luft nach oben hat. Freuen wir uns mit denen, die keine Probleme mit dem Gebet haben. Aber freuen wir uns ebenso über die vielen, die so mutig waren, ihre Not und ihre Mühe mit dem Gebetsleben zuzugeben. 96%, die erkennen, dass da mehr ist als das, was sie bisher erleben. Das finde ich wieder gut. Und ich würde mich auch eher zu dieser Gruppe zuordnen. Ein altes Sprichwort sagt: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Einsicht haben, etwas erkennen, ist prima. Danach muss man aber auch etwas tun, eben Schritte gehen. Und es wäre in diesem Fall nach dem Erkennen, dass das Gebetsleben irgendwo so im Keller rumdümpelt, der erste konsequente Schritt: Ich rede mit Gott darüber. Ich sage ihm, was ich empfinde, wie traurig ich über meine Sprachlosigkeit ihm gegenüber bin. Ich sage ihm, dass mir die Worte fehlen und ich oft viele andere Gedanken im Kopf habe. Sachen, die mich total von ihm ablenken. Der Tag ist so voll. Ich halte mich ihm ehrlich hin. Ich sage ihm, dass ich nicht weiß, ob ich wirklich Sehnsucht nach Gebet habe oder vielleicht auch eher nur ein schlechtes Gewissen, weil es nicht so richtig funktioniert. Ich bin überzeugt davon, wenn wir so ehrlich und mit ungeschminkten Worten zu Gott kommen, wird er uns nicht wegschicken. Er wird uns nicht die Freundschaft kündigen oder sagen, nicht mein Problem, geht mich nichts an. Da haben wir ganz andere Aussagen in der Bibel. Zum Beispiel, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott liebt die Wahrheit und die Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Und er liebt es, gnädig zu sein. Im Buch des Propheten Hesekiel steht ein Vers: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz auch aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Der Vers steht natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang, aber für mich spiegelt er das Wesen Gottes ganz stark wider. Gott ist liebend, erbarmend, großzügig. Er kann mit meinen Fehlern und auch mit meinen Mangeln an Gebet gut umgehen. Nehmen wir diese Zusage aus Hesekiel für uns in Anspruch und bitten Gott um ein neues, erfülltes Gebetsleben. Ich denke, das ist ja schon mal ein guter erster Schritt. Im Jakobusbrief steht: Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet, weil ihr nicht bittet. Beten ist immer die erste, die beste Option, um Veränderung zu erleben und um Wunder zu erleben. Von Jesus wissen wir, dass er sich oft zurückzog und betete. Wie gesagt, eben schon, es wird berichtet, dass er sich immer wieder zurückzog, nachts zurückzog, stundenlang zurückzog, um zu beten. So ist es auch in unserer Geschichte. Er war an einer einsamen Stelle und ging lange Zeit ins Gebet. Das ist uns ja eher fremd. Nachts schlafen wir und da zählt jede Minute. Guter Schlaf ist ein kostbares Geschenk. Wenn wir ihn haben, können wir von Herzen dafür dankbar sein. Guter Schlaf ist nämlich nicht selbstverständlich, das weiß ich. Wenn wir auf Schlaf verzichten können, um eine lange Zeit intensiv im Gebet zu verbringen, ist das auch ein wunderbares Geschenk, das nicht selbstverständlich ist. Wir sind ja nicht wie Jesus. Sein Leben war besonders. Seine Beziehung zu Gott, dem Vater, war besonders. Und sein Gebet war besonders. Manchmal lese ich die Bibel und bin überfordert. Das Leben, das Wirken, das Beten von Jesus. Ich wäre auch so gerne so toll. Ich würde auch gerne so ernstlich nachfolgen. Ich wäre auch gerne so versunken. Ich würde auch gerne so kraftvoll beten und Gutes tun. Bin ich aber nicht. Muss ich auch nicht sein. Und wir alle müssen es nicht sein. Es gibt keinen Bericht in der Bibel, ich bin nicht so bibelfest, aber ich glaube, es gibt keinen Bericht in der Bibel, dass Jesus von seinen Jüngern verlangt hat, von allen Jüngern verlangt hat, nachts aufzustehen, um mit ihm zu beten. Er hat zweimal, so habe ich es gefunden, zwei ausgewählte Jünger mitgenommen, damit sie nachts mit ihm beten, damit sie mit ihm im Gebet sind und vielleicht auch erleben, wie er betet, was er macht. Aber es waren nur zwei von 70. Alle anderen nicht. Das heißt für mich, wir sind eins in der Nachfolge, sozusagen eines Geistes. Als Personen aber sehr, sehr unterschiedlich geschaffen und ausgestattet und begabt. Das geht vom Musikgeschmack über Hobbys, über Modebewusstsein oder auch über Urlaubsziele. Da sind wir halt ganz verschieden und da bejahen wir das auch so. Und in geistigen Dingen, so bin ich gerade dabei, das zu lernen, ist das auch nicht anders. Unterschiedliche Frömmigkeitsstile. verschiedene Zugänge, Gott anzubeten, unterschiedliche, ich nenne es mal Reifegrade, auch unterschiedliche Vorlieben, wann und in welcher Form zu beten. Morgens, mittags, abends, nachts, stehend, kniend, die Hände gefaltet oder erhoben, egal für Gott. Wir gucken da schon mal hin, sind befremdet darüber, was andere da so machen oder treiben. Aber für Gott ist es egal. Er achtet auf das Herz, auf die Herzenshaltung, so eben wie bei dem Gaukler, nicht auf unsere Körperhaltung. Und das finde ich unheimlich befreiend. Wir müssen nicht wie Jesus nachts auf einen Berg gehen. Wir dürfen sein, jederzeit und an jedem Ort. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Wir müssen nur mit ehrlichem Herzen beten und uns bewusst sein, vor wem wir stehen. Das Gebetsleben kann sich auch verändern. Im Moment habe ich Zeit, morgens früh aufzustehen und zu beten. Es gab aber Zeiten in meinem Leben, da hatte ich das nicht. Da habe ich mich einfach nur an den Liedern erfreut, wo mir die Texte gut gefallen haben und mich berührt haben und habe ein Gebet daraus gemacht. Und als unsere Kinder klein waren und wir unseren Hund hatten, hat mein Hund oder unser Hund mein Glaubensleben gerettet. Es war nicht die Gemeinde, es war nicht der sonntägliche Gottesdienst, es war unser Hund, mit dem ich täglich meine Runden gegangen bin und Gebetszeit hatte. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen und wir müssen es wirklich lernen, da unser Herz groß und weit zu machen, weil Gott es auch hat. Er hat auch ein großes, weites Herz und er kann mit den Dingen viel besser umgehen als wir, als ich, als wir denken. Jemand hat mal gesagt, beten ist eine ernste Angelegenheit. Jo, dem kann man zustehen. Gebet ist eine ernste Angelegenheit. Wir stehen im Gebet schließlich vor Gott. Das ist nicht irgendwer. Wir stehen vor dem Schöpfer aller Dinge, dem König über alle Könige, dem Weltenlenker und auch dem Weltenrichter. Und das Wundervolle ist, dass Gott sich trotz seiner Größe voller Liebe zu uns beugt und uns einlädt, Leben und Zeit mit ihm zu teilen. Gebet ist eine ernste Angelegenheit, ja, aber zuallererst ist Gebet ein Geschenk. Wir sind von Gott eingeladen, Zeit mit ihm im Gespräch zu verbringen. Ich sage manchmal, ich habe keine Gebetszeit. Gehört sich nicht. Guter Christ muss beten. Zumal, wenn er dann schon mal hier vorne steht und auch noch eine Predigt hält oder in der Gemeindeleitung ist, muss man im Vorbild sein im Beten. In der stillen Zeit. Ich habe keine stille Zeit. Ich habe ein Date. Ich habe jeden Tag ein Date mit Gott. Hört sich schon ganz anders an. Macht ganz was anderes mit mir selber. Ein Date, ein Rendezvous, das ist, ist etwas, worauf wir uns freuen. Wer schon mal verliebt war, der weiß das. Ein Rendezvous mit dem Geliebten, da freut man sich drauf. Da bereitet man sich vor. Das genießt man. Da hat man Sehnsucht nach. Da wird man nie sagen, oh nee, lass mal lieber, keine Lust dazu. Ich habe ein Rendezvous mit Gott, mit dem, der mich liebt. Gebet sollte zuerst Lust und nicht Last sein. Dafür, allein für dieses Erkennen und Praktizieren, kann ich beten. Ein kurzer, aber trotzdem überaus wichtiger Gedanke noch zum Schluss. Beten ist Gespräch mit Gott, Zeit mit Gott. Da wird unsere Seele gefüttert. Dort geschieht Veränderung. Im Gebet loben wir Gott und wir wissen auch, Gebet verändert die Welt. Das und noch viel mehr ist Gebet. Und all das will der Widersacher Gottes natürlich nicht. Der Teufel will das nicht, dass wir beten. Wir sollten uns also nicht wundern, wenn es äußere und innere Dinge gibt, die uns vom Gebet abhalten wollen, die es uns schwer machen wollen. Wenn wir erste Schritte im Glauben unterwegs sind, wird der Böse versuchen, uns von dem Weg abzubringen. Das ist normal. Und sind wir schon lange mit Gott unterwegs, mit Jesus unterwegs, wird der Böse versuchen, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen und versuchen, uns ins Stolpern zu bringen. Das ist normal und wir müssen wachsam sein. In der Bibel steht, der Böse geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, was er verschlingen kann. Da ist sicher nicht nur das leibliche Leben mit gemeint. Ein normaler Löwe in der Wüste, in der Savanne, der jagt, um zu fressen, um zu töten. Das ist sicher bei dem Teufel nicht so, sondern der ist da eher daran interessiert, unser geistiges Leben zu töten, uns geistig zu verschlingen, uns das Christenleben, die Nachfolge, das Gebet schwer zu machen. Ja, und wie gesagt, da sollen wir wachsam sein. Und die Bibel sagt, beten. Ja. Genau, da steht wachsam sein. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen nicht ängstlich sein, hektisch oder sonst irgendwo. Wachsam sein. Autorität haben, wenn ihr euch die Security-Leute anguckt, wo irgendwo Security zu leisten ist, beim Fußball oder beim Konzert oder sonst irgendwo. Das sind ruhige, souveräne Leute, die schon direkt Autorität ausstrahlen. Ja, so soll es sein, ruhig. Und konzentrieren müssen wir uns. Konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist. Gebet ist so wichtig und nichts soll uns davon abhalten. Der Böse ist ein Lügner und er versucht es überall. Aber, ja, wie gesagt, wir sollen wachsam sein. Und wir haben jemanden, der auf uns aufpasst. Wir kennen alle das Lied, "Welch ein Freund ist unser Jesus". Da gibt es dann eine Strophe. Wenn des Feindes Macht mir droht, und man Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, als ein der erhört ein Ernstgebet. Ich glaube, das ist eine Wunderwaffe gegen alles, was uns bedrängt und bedrückt und was uns die Freude im Glauben nehmen will, das Gebet. Ich möchte meine Predigt jetzt nicht beenden mit negativen Gedanken über den Bösen, über den Teufel. Damit so meine ich, geben wir ihm viel mehr Beachtung, als er eigentlich verdient. Er verdient keine wirkliche Beachtung. Wir müssen nur wissen, dass er ist, tatsächlich. Und wir müssen wissen, was er ist. Ein Lügner, ein Zerstörer, ein Dieb, ein finsterer Bursche. Er hat keine wirkliche Macht. Er hat nur die Macht, die ihm Gott zusteht. Und er hat die Macht, die wir ihm im Glauben zustehen in unserem Leben. Jesus hat alle Macht bekommen. Jesus hat alle Macht von Gott bekommen. Er hat die Macht in dieser Welt. Und seine Kraft ist auch in uns. Da dürfen wir uns auch nicht unter Wert verkaufen. Wir müssen es nur nutzen und gebrauchen. Ja, was will ich zum Schluss noch Gutes sagen? Gebet ist ein Geschenk von unermesslichem Wert. Wenn wir das Geschenk bekommen, lassen wir es nicht in der Verpackung und stellen es mit Verpackung ins Regal. Wir können natürlich auch ein Geschenk auspacken, angucken, uns freundlich bedanken und dann ins Regal stellen. Oder dann, wenn der Schenker mal nicht mehr so nah ist, vielleicht auch freundlich entsorgen. Das sollten wir aber mit dem Geschenk, was wir im Gebet haben, nicht tun. Gebet ist wertvoll, kostbar, ein wichtiger Schatz, den uns Gott gemacht hat. Gebrauchen wir es reichlich auf die Art, die jedem Einzelnen entspricht. Das wird Gott gefallen und uns gut tun. Amen.